Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von FIO, dem Experten für Finanzsoftware und Zahlungsverkehr mittels virtueller Konten.
Das ist eine Diskussion, die den Markt betrifft, die weit größer ist als, ich sag mal, jetzt nur das Geschäft. Und da werden halt immer gerne wir Neobroker genannt. Aber das betrifft viel, viel mehr als nur die Neobroker.
Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, manchmal, wenn ein Thema alles andere überragt, dann muss man auch mal einen spontanen Podcast machen. Das machen wir heute, denn es geht um das drohende Verbot von Payment for Order Flows, welches die EU-Kommission in einen Gesetzesentwurf gegossen hat. Es geht um die Änderung der Finanzmarktrichtlinie. Der Gesetzentwurf liegt uns vor, der Änderungsentwurf liegt uns vor. Wir haben am Donnerstagabend exklusiv darüber berichtet. Und geht das so durch, würde es den gesamten Brokerage-Markt durcheinanderwirbeln. Das Geschäft der Online-Broker, wie wir sie kennen, der Consors, Comdirects, Flatex und INGs dieser Welt, aber natürlich auch der klassischen Banken, deren Geschäftsmodell geschützt würde. Richtig neu würden die Karten gemischt, aber vor allen Dingen für die Neobroker, denn ihr Modell baut genau auf diese Payment-for-Order-Flows auf, ermöglicht die für Kunden optisch enorm günstigen Trading-Kosten. Und ich freue mich, dass heute ein Experte bei uns hier im Podcast ist, der uns spontan Rede und Antwort steht, der das Brokerage-Geschäft von allen Seiten kennt. Es ist Michael Bußhaus, Managing Director von Just Trade, einem im Herbst 2019 gestarteten Neobroker. Bußhaus war zuvor der Chef der Onvista Bank und auch Head of Brokerage von Comdirect, weiß also, worum es hier geht und was auf dem Spiel steht. Wie ernst zu nehmen ist das drohende Verbot? Was würde es für den Markt und den Wertpapierboom vielleicht auch bedeuten? Darum geht's in der nächsten halben Stunde. Wir steigen ein. Hallo Herr Bußhaus, herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass das so spontan klappt.
Hallo Herr Kirchner, ja gerne, kein Problem.
Mal gleich Hand aufs Herz. Hat es Sie überrascht, dass jetzt im Entwurf der Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie von der EU-Kommission erstmal, auch wenn es nur ein Entwurf ist, ein Verbot jeder Payment-for-Order-Flow-Zahlung steht? Oder deutete sich das an seit dem Sommer?
Also sagen wir mal so, in der Formulierung, wie es in dem Entwurf drinsteht, hat es mich schon überrascht. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, ist das Thema ja schon lange irgendwie, sagen wir mal, auf dem Tablett. Und wir wussten natürlich schon, dass die EU-Kommission da Untersuchungen macht, dass auch die BaFin da Untersuchungen macht und dass da am Ende mal irgendwann ein Ergebnis rauskommt, war zu erwarten. Dennoch will ich auch sagen, es ist ein Entwurf und man muss halt dann mal wirklich schauen, was am Ende bei rumkommt. Genau. Insofern, ja, wir waren überrascht, aber es war auch irgendwie zu erwarten.
Hat vielleicht die komplette Branche hier die ganze Sache ein wenig verschlafen und hätte man da früher in den Dialog vielleicht mit der Kommission treten müssen, um sie vielleicht von der Idee abzubringen, das so zu machen? Oder gab es da keine Chance? Sind das sozusagen Alleingänger in Brüssel? Weil man weiß ja, die Bankenlobby ist sehr stark vertreten da und wir werden ja gleich noch drüber reden, wer möglicherweise von einem Verbot profitiert. Da scheinen mir ja doch eher die Incumbents, die alten Banken zu sein. Haben Sie da genug gemacht als Branche?
Ich würde sagen schon. Man muss halt so ein bisschen schauen. Also es gab schon so, ich sag mal, im Sommer konnte man online so einen Fragebogen ausfüllen, wo man auch, ich sag mal, zu Teilen von Payment for Order Flow Stellung nehmen konnte. Das haben wir natürlich gemacht. Das haben auch wissentlich, das wissen wir, auch andere Marktteilnehmer gemacht. Ich glaube, was so ein bisschen das Thema ist, dass da immer so verschiedene, es werden in manchen Teilen so ein bisschen unterschiedliche Sachen verglichen, weil man liest ja auch in der Presse immer so, ja, auch Robin Hood in Amerika, die haben ja auch Payment for Order Flow und genau das wird verboten. Und ehrlicherweise, das kann man halt überhaupt nicht vergleichen, weil das Payment for Order Flow in Amerika ist halt ein völlig anderes als das Payment for Order Flow in Europa oder in Deutschland. Ja, glaube ich, haben wir schon genug gemacht. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob sozusagen allen Beteiligten klar ist, was das bedeutet, weil das ist keine Erfindung der Neobroker, die das Thema Zuwendung bekommen. Und die große Frage ist natürlich auch, wie weit wird das gezogen? Also ich sag mal, jetzt bin ich nun mal seit über 25 Jahren in der Online-Banking- und Brokerage-Industrie tätig und war schon bei ganz vielen Online-Brokern. Und ehrlicherweise, es gibt Online-Broker, die sind seit 25 Jahren am Markt und die nehmen seit 25 Jahren, ist das gelebte Praxis, dass es eben Zuwendungen gibt. Wenn man den Kreis ein bisschen weiter, also es sind auch nicht nur Online-Broker, sondern wir reden auch von großen Wertpapierabwicklern, die Zuwendungen bekommen für ihre Transaktionen, die sie verarbeiten für ihre Mandanten. Also auch das Thema ist nicht nur Online-Broker oder Neo-Broker. Und wenn man das Thema nochmal ganz weiter zieht, dann ist es natürlich auch so, was ist denn eigentlich mit den Bestandsprovisionen bei Investmentfonds, ne? Da kauft der Kunde einmal und man kriegt, solange die Fonds im Depot liegen, kriegt die Bank eine Zuwendung. So, und allein dieser Teil, das ist so viel mehr als ich sag mal, das Thema Payment for Order Flow. Und insofern ist es halt wirklich spannend zu sehen, wie weit das Ganze dann wirklich gezogen wird.
Naja, die Antwort auf die Frage, warum jetzt, was ist der Hintergrund und es ist seit 25 Jahren gelebte Praxis, wäre ja vermutlich, wenn ich mich in die Position der Kommission versetze und wenn ich mir auch mal durchlese, was sie in der Begründung im Entwurf schreibt, dass einfach es einen massiven Retail-Wertpapier-Boom gibt und mittlerweile, ich glaube, die Kommission schätzt es selbst, 7-10% der Order aus dem Retail-Bereich kommen im Aktienmarkt und ja, dass es einfach sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat und die Neobroker in ihrem Geschäftsmodell sehr stark drauf bauen und dass man deswegen einschreitet. Plausibel, oder was wäre Ihre Antwort?
Naja, ich sag mal so, ich bin lange in der Branche, ne? Und das Thema, dass nicht genug Leute gerade insbesondere in einem negativen Zinsumfeld in Wertpapiere investieren, das ist ja eine Leier, die hören wir ja schon seit Jahren. So, und jetzt haben es Broker geschafft, Neukunden in den Markt zu holen, die völlig begeistert, also ich sehe das ja auch bei mir im Bekanntenkreis, wie viele junge Leute auch noch unter 18 sozusagen jetzt einfach auch in ETFs oder in Aktien investieren. Und jetzt haben wir es geschafft, dass der Retail-Kunde sich für den Kapitalmarkt begeistert, hurra, und dann soll jetzt gleich wieder ein Teil davon kaputt gemacht werden. Also da muss man sich einfach wirklich mal anschauen, ich meine 7-10%, das ist A, immer noch nicht viel, ne? Und sind wir doch eigentlich mal froh, dass wirklich die Leute den Kapitalmarkt entdecken, um dieser Minuszinsfall aus dem Weg zu gehen.
Lassen Sie uns mal kurz einen Schritt nochmal zurückgehen. Wir sind ja schon in der Bewertung. Das macht doch großen Spaß, dass ich hier merke. Also die Erregung, die Sie mitbringen oder das Engagement, das vernehme ich ja in der Branche seit Tagen schon. Da ist ja richtig was los jetzt eigentlich durch den Entwurf. Da geht es ja auch richtig um Wertpapierkultur. Wenn wir aber mal einen Schritt zurück machen. Sie haben eben gesagt, das Geschäftsmodell ist ja ein anderes als in Amerika. Man kann das nicht mit Robin Hood vergleichen. Spielen Sie damit drauf an, dass es in Amerika Trades gibt, die an die Hochfrequenzhändler gehen und in Deutschland das Ganze am Ende dann doch über regulierte Handelsplätze abgewickelt wird, selbst wenn Payment for Order Flows ins Spiel kommen? Oder warum sagen Sie, ist das völlig anders in Amerika?
Ja, also in Amerika ist es halt so, dass, ich sag mal, Robin Hood als Beispiel die Orders komplett alle an Citadel als Beispiel gibt. Ne, die haben verschiedene, aber nehmen wir mal Citadel. So. Und das ist eben nicht die ausgeführte Order, sondern das ist die Order mit Limit. So. Und dann guckt sich die Firma Citadel die Order an und führt die, ich sag mal, optimiert aus, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Das ist weder an einer normalen Börse, sondern das ist in einem Darkpool, wo die Order ausgeführt wird. Wie auch immer der Kurs dann zustande kommt, da wird es auch Regeln geben. So, aber das ist in Europa ja nicht der Fall, sondern die Börsen, also wir haben Börsen angeschlossen, wie die anderen Broker auch, und die Order geht an einen regulierten, staatlich überwachten Markt, der in der Regel auch eine Referenzmarktgarantie anbietet, die im Übrigen zum Beispiel auch von Finanztest lange getestet wurde und die haben auch keine Abweichung feststellen können zum Referenzmarkt, sodass die Order eben nicht vor Ausführung schon bekannt ist, sondern also nehmen wir mal das Beispiel von den Market Maker Börsen, die wissen, die sehen die offenen Orders gar nicht, sondern wenn der Kurs dann getriggert wird, beispielsweise bei einer Limit Order, dann wird daraus eine Quote-Order und die Order wird normal ausgeführt oder eben in manchen Fällen auch abgelehnt. Also der sieht gar nicht, dass es eine Limit-Order ist. So, und das ist alles staatlich überwacht mit einer Handelsüberwachung und. Und insofern ist das wirklich ein ganz anderes Thema. Also es wird eben nicht versucht, irgendwie eine Order zusammenzufassen, gegeneinander zu stellen, sich also am Ende Frontrunning zu betreiben, all das, was man da ja tun kann, wenn man weiß, welche Orders liegen eigentlich auf welcher Seite. Und das ist in Europa halt so nicht.
Müssen Sie mir an einer Stelle und auch unseren Hörern mal weiterhelfen. Wir haben ja auch eine Studie gelesen von Ihrem Wettbewerber Trade Republic, dass die Abwicklungsqualität eigentlich super sei, zumindest während der Handelszeiten von Xetra, als man das untersucht hat. Mhm. Aber irgendwo muss das Geld ja verdient werden. Wenn ein Anleger nur eine Fremdkostenpauschale von 50 Cent oder einem Euro zahlt oder sogar eine ganz kostenlose Order am Ende hat, dann gibt man die irgendwem anders und der muss doch damit auch Geld verdienen. Wer zahlt denn das am Ende, die Kosten, die entstehen? Weil völlig umsonst kriege ich die Wertpapiere ja nicht ins Depot. Wo wird denn dann sozusagen der Gewinn gemacht bei demjenigen, der die Payment for Order Flows tatsächlich leistet?
Es entsteht ja durch den Handel, entsteht ja ein Gewinn, sonst würde ja keiner so einen Handel anbieten. Ne? So, dieser Gewinn kann an vielen Stellen passieren. Eine Stelle ist beispielsweise auch der Spread. Ne? So, da würden wir jetzt zum Beispiel sagen, eigentlich weiß der Kunde, dass es an der Börse einen Spread gibt. Aber scheinbar gibt es Kunden, die das auch nicht wissen. Und wenn sie unsere Werbung sehen, dann werden sie immer sehen, dass wir neuerdings bei den 0 Euro auch ausweisen, dass es eben einen marktüblichen Spread geben kann, was im Übrigen andere Broker nicht unbedingt tun. So, insofern gibt es einen Spread. Dann gibt es natürlich das Thema FX-Kurs. Also das ist ja im Übrigen auch was ganz Besonderes, dass man in Deutschland Auslandsaktien, und zwar grob 8.000 aus ungefähr 52 Ländern, an lokalen deutschen Börsen handeln kann. So, und ich kann die, und das ist eben der Komfort, den ich als deutscher Kunde da bekomme, ich kann die in Euro handeln. Ich habe also gar nicht mit irgendwelchen ausländischen Lagerstellen zu tun. Ich brauche kein Währungskonto, sondern ich kann eine Apple-Aktie oder eine Microsoft-Aktie oder eine China Telekom-Aktie, die kann ich eben in Euro handeln. So, damit das natürlich funktioniert, wird natürlich der jeweilige Auslandskurs umgerechnet. So, das heißt, auch da ist natürlich auch noch eine Marge drin. Und dann ist natürlich das Thema Buch. Also jeder Market Maker hat ja auch ein eigenes Buch. So, und diese Marge, also am Ende passiert ja nichts anderes, als dass die Marge vorher, also gehen wir mal in die Welt, bevor es das Thema nicht gab, Payment for Order Flow, da ist eben diese Marge bei Market Maker oder bei der Börse gewesen. Und durch dieses Payment for Order Flow passiert eigentlich nichts anderes, als diese Marge ein Stück weit mit dem Endkunden und dem Broker geteilt wird. So. Und am Ende profitieren alle davon. Und das, Sie haben die Studie von Trade Republic ja zitiert, fand ich im Übrigen sehr gut. Wir haben das Thema auch schon beobachtet, aber nicht in so einer echt guten Studie runtergeschrieben. Und am Ende kommt da ja wirklich auch das raus, was eine Finanztest vorher auch schon bestätigt hat, dass eben 21% der Orders besser ausgeführt wurden als Xetra. Das heißt, wenn der Kunde zu Xetra gegangen wäre, dann hätte er einen schlechteren Kurs bekommen, er hätte auch noch Börsengebühren bezahlt und er hätte auch noch wahrscheinlich Ordergebühren bezahlt.
Ja, ich war zugegebenermaßen, der skeptische Journalist sagte ich, dass es während der Xetra-Handelszeiten bei einem Neobroker keine schlechteren Abwicklung gibt als bei Xetra, ist ja jetzt so überraschend am Ende nicht, weil der Referenzmarkt ja nun mal den gesetzlichen Rahmen ist, den ich nicht verlassen darf, in Anführungszeichen. Interessanter wäre es, wie die Abwicklung außerhalb der Referenzmarktzeiten irgendwo wären, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen.
Ja, also das ist durchaus, sagen wir mal, ein berechtigtes Thema, ne? Jetzt ist halt Xetra nur bis 17.30 Uhr offen. Man könnte natürlich auch Kurse in Frankfurt und Co. vergleichen. Man darf aber nicht bedenken, man muss aber auch bedenken, dass in Xetra ja grob nur 2.000 Aktien handelbar sind. Das heißt, das Gros der Aktien ist überhaupt gar nicht Xetra. Und selbst wenn, also ich sag mal, der Kunde kann ja selbst entscheiden, wann und wie er Orders erteilt. Und wenn er der Meinung ist, dass er vorbörslich und nachbörslich vielleicht schlechtere Kurse bekommt, dann kann er ja in der Zeit von 9 bis 17.30 seine Order erteilen. Und dann ist er auf jeden Fall gleich oder besser gestellt wie am Referenzmarkt. Und ich finde, das ist schon echt ein Asset.
Die Frage hatte ich kürzlich schon einem Gast gestellt. Wenn wir mal schauen, eine Order hat mich eigentlich vor ein paar Jahren, vor dem Aufkommen der Neobroker, da habe ich, wenn ich für 2.000, 3.000 Euro Aktien kaufe, immer so 9,95, 14,95 plus noch ein paar Spesen gekauft. Wo ist denn das ganze Geld früher geblieben, wenn das heute jemand für einen Euro anbieten kann, plus vielleicht noch das, was Payment for Order Flow fließt? Ist das denn früher brutto wie netto in die Taschen? Sie waren ja selbst schon bei diversen Online-Brokern gewesen. Brutto wie netto in die anderen Taschen geflossen oder war das so teuer, weil die Technik einfach nicht stimmte?
Naja, also sowohl beides, ne? Also die Technik ist veraltet. Ich meine, ich sag mal, wer 25 Jahre im Markt ist, hat in Teilen, sage ich, auch 25 Jahre alte Technik. Das gilt nicht für alles, aber ich sag mal, wenn man sich die alten Ordersysteme anschaut, es gibt ja bei bestimmten Brokern beispielsweise auch noch Kursschnitte, weil es zu lang dauert, die Order zur Ausführung zu bringen und dann gibt es vielleicht eine Kursabweichung und dann wird das dem Kunden erstattet. Und insofern ist das sicherlich der alten Technik geschuldet. Und da sind wir Neobroker einfach deutlich moderner aufgestellt. Und natürlich, warum soll ich denn einen Preis senken, wenn der Wettbewerb, und wir waren ja jahrelang, man muss sich nur die Preismodelle der etablierten Broker ja anschauen, das ist in der Regel ja immer so 4,95 plus 0,25, Minimum 9,95 und dann noch irgend so ein Maxwert. Das ist ja wirklich eigentlich unisono, wo man hinschaut, ist das ja quasi der Standardpreis. So. Und wenn kein Wettbewerb da ist, brauche ich ja die Preise nicht zu senken. Und dann nehme ich natürlich den Payment-for-Order-Flow, was im Übrigen alle Broker tun, nehme ich natürlich on top. Warum nicht? Und auch das, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, es gibt natürlich ganz klare Regelungen in der MiFID, unter welchen Bedingungen eben, ich sag mal, überhaupt Payment-for-Order-Flow angenommen werden kann, ne? Das muss man nachweisen. Und wenn man das halt tut, dann ist das, ich sag mal, Stand heute, ist das ja in keinster Weise auch irgendwie unredlich oder verboten. Ne? Und was halt viele nicht wissen, dass es eben auch Wertpapierabwickler gibt, die Payment for Order Flow bekommen. Das heißt, es ist eine Diskussion, die den Markt betrifft, die weit größer ist als, ich sag mal, jetzt nur das Geschäft. Und da werden halt immer gerne wie Neobroker genannt. Aber das betrifft viel, viel mehr als nur die Neobroker.
Wen denn noch? Erzählen Sie. Die Wertpapierabwickler, Transaktionsbanken im Hintergrund,
wen betrifft? Ja, die auch. Also die in Teilen, natürlich die etablierten Online-Broker. Und was man halt ehrlicherweise auch sagen muss, also ich meine, wir begrüßen ja, dass das Thema, sagen wir mal, untersucht wird und dass da auch diskutiert wird drüber, ne? Weil das ist ja immer so ein bisschen, das schwingt ja so ein bisschen immer mit nach dem Motto, naja, der Kunde wird irgendwie dann doch, zahlt dann doch am Ende mehr, ne? Aber ich sag mal, jetzt kann man sagen, ja, die Studie war vielleicht nicht hundertprozentig, weil sie eben nur die Öffnungszeit von Xetra Referenzmarkt beleuchtet hat, ne? Aber es ist ja auch angekündigt worden, dann noch weiter zu forschen. Aber ich sag mal, auch eine Finanzdesk hat sich das ja angeschaut über Monate und konnte da ja auch nichts feststellen, ne? Und am Ende muss man sagen, ist das Thema in meinen Augen aus dem Weg geräumt. Und ich find's halt erstmal positiv, dass wirklich viele junge Leute, und da ist der Preis einfach nur mal entscheidend, dass, also für eine Order 10 Euro zu bezahlen, ist halt einfach echt viel, ne? So, und wenn man es halt schafft, über einen Preis, sagen wir mal, ein Klientel zu bekommen, was wirklich neu in den Markt kommt, dann muss man erstmal sagen, hurra, ne? Weil das Thema Rente ist ja gerade für so eine Zielgruppe, da würde ich schon, sagen wir mal, ein kleines Fragezeichen dran machen, weil Zinsen gibt es nicht mehr.
An der Stelle müssen Sie mir jetzt aber auch nochmal weiterhelfen. Welche Rolle spielt denn überhaupt der Preis in der Kundengewinnung und Bindung? Wären da auch ganz andere Preise durchsetzbar von Akteuren wie Ihnen, oder kommt es letztendlich genau darauf an, dass der Anleger das Gefühl hat, ich zahle für meine 1.000 Euro für Tesla-Aktien am Ende nur 50 Cent oder gar nichts? Oder ist es eine Frage der User Experience? Weil so argumentieren ja sehr viele Neo-Broker auch mir gegenüber. Sie sagen, also unser Erfolg, der fußt auf der Vereinfachung, auf der User Experience, auf dem Onboarding, dass das alles auf dem Smartphone total smooth und cool funktioniert. Und der Preis spielt da nicht eine Rolle. Ich habe bei Ihnen jetzt rausgehört, naja, am Ende ist es der Preis, der völlig neue Kundengruppen anspielt. Das wäre ja dann möglicherweise künftig nicht mehr so. Was macht denn da den Erfolg aus? In welche Rolle spielt der Preis da?
Am Ende ist es eine Mischung aus vielem, ne? Also ich sag mal, wenn wir, ich sag mal, Just Trade vor 5 Jahren gestartet hätten und wir hätten Xetra nicht angebunden gehabt, dann wären wir wahrscheinlich mit keinem Auge angeschaut worden. Weil Xetra war für viele Kunden, also man hat kein Xetra, also ist man kein Online-Broker. Und das hat sich in der Tat total gewandelt, sodass diese radikale Vereinfachung, und wir reden ja davon, dass wir in Deutschland 12 Börsen haben, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und ich weiß noch, wenn ich mit meinem alten Arbeitgeber, da war die Mutter ein Institut aus Frankreich, die ja nun mal nur eine Börse kennen. Also für die war das Standard, dass in der Ordermaske gar keine Börsenplatzauswahl war. Und die haben nie verstanden, warum der Deutsche bei, ich sag mal, einer Commerzbank oder Deutsche Bankaktie, wieso der da 12 Börsen auswählen kann. So, und insofern ist natürlich diese radikale Vereinfachung auf ein, oder bei uns sind es ja 3 Börsenplätze, natürlich auch ein Thema, wo viele Leute gesagt haben, Mensch, das ist mir echt kompliziert und ich verstehe gar nicht, warum da so viele Börsen sind, welche soll ich denn da auswählen? Und das ist sicherlich ein Punkt, aber natürlich ist der andere Punkt auch der Preis. Und ich meine, dafür bin ich wirklich auch lange genug bei verschiedenen Online-Brokern gewesen. Wenn Sie meinen alten Arbeitgeber fragen, da hatten wir, glaube ich, 13 verschiedene Preismodelle, weil ich halt so ein Preismodell-Freak bin und wir halt viele Sachen ausprobiert haben. Und das ist schon entscheidend, war wirklich, was man sagen kann, ist halt ein Flat-Preis möglichst günstig. Und das ist ja auch beispielsweise ein Verkaufsargument immer von unserem Wettbewerber Flatex gewesen, die ja damals, als die 2006 in den Markt kam mit den 5 Euro oder 5,90 Euro, das war ja eine Revolution. So, und der Preis ist insofern entscheidend, als dass ich natürlich aus einer Position schneller wieder rauskomme, je niedriger die Ordergebühren sind. Und insofern ist der Preis schon ein signifikantes Argument für Kunden zu sagen, ich probiere das mal aus, weil es kostet ja nicht so viel. Und wenn sie da halt für eine Order irgendwie 10 oder 15 Euro zahlen, dann sind sie bei einem Roundturn, also Kauf-Verkauf, dann ja schon bei 20 oder 30 Euro. So, und insofern ist das schon entscheidend. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, in der Tat das Thema Mobile. Ich meine, das hat einfach wirklich dramatisch an Bedeutung gewonnen. Und ich erinnere mich so in die Jahre irgendwie 2012, 2013, als wirklich so die Smartphones immer weiter Verbreitung fanden. Man hatte da irgendwie, sagen wir mal, eine mobile Anwendung, aber primär haben die Leute da reingeguckt und haben vielleicht mal einen Verkauf gemacht. Aber dass da gekauft wurde in dem Stil, das ist nicht passiert. Und das hat sich in der Tat brutal gewandelt. Also die Kunden.
Das ist aber interessant. Die Leute haben über die Smartphones fast nur verkauft, aber nicht gekauft.
Ja, so war das früher. Weil die natürlich gewohnt waren, am Desktop zu handeln, dann hatten sie ein größeres Chart, sie konnten daneben noch irgendwelche News aufmachen. Also das war so, ich sag mal, so eine Gewohnheit, dass man halt am Rechner sitzt und am Browser sozusagen seine Orders erteilt. Und unterwegs guckt man halt mal rein und hat vielleicht eine Watchlist und hat dann primär eher verkauft. So. Und das hat sich echt gewandelt. Also selbst, also auch wir sehen ja, ich meine, wir hatten ja von Anfang an Desktop und App, aber 2/3 der Orders sind App. So, und das sieht man einfach, dass es gibt wirklich Kunden, die wirklich fünfstellige Orderzahlen haben und die ausschließlich am Handy handeln.
Und das finde ich. Muss ich ja zugeben, da bin ich ja ein bisschen oldschool und finde es einigermaßen erstaunlich sozusagen auf Basis aufs Handy starren, Kauf- und Verkaufsentscheidung. Da execute ich dann, was ich mir vorher tagelang zurechtgelegt habe, oder folgt das eher einer daddelnden Intuition heraus? Da bin ich mir gar nicht so sicher, wie das bei der Mehrzahl der Kunden ist.
Ja gut, die haben natürlich ihre Watchlist, die sehen natürlich, ich sag mal, Kursveränderungen, die sehen auch ihr Depot. Also das ist, ich glaube schon, dass die da sinnvolle Entscheidungen treffen. Und ich sag mal, es gibt ja heute auch, das gab es ja früher jetzt auch nicht so in der Qualität, auch, ich sag mal, Börsen-Apps. Ne? Also, ich sag mal, nehmen wir mal so eine Guidance-App oder so, wo man einfach extrem viele Daten bekommt, sodass ich auch wirklich zwischen den Apps auch wechseln kann. Ne? Früher hat man das halt am Rechner gemacht, aber es verlagert sich einfach wirklich stark Richtung Smartphone. So, und da haben einfach auch die Neobroker wirklich, sagen wir mal, dieses Thema begriffen und haben das konsequent ausgebaut. Das haben die Etablierten oder auch die Banken halt eher anders, also erstmal anders bewertet und haben halt primär sozusagen ihren Desktop-Bereich ausgebaut, ne?
Ja, hier machen wir mal eine kleine Werbeunterbrechung mit dem Dank an den Sponsor dieser Episode. Unser Dank geht an Fio. Fio entwickelt seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Softwarelösungen und digitale Services für die Finanzwirtschaft. Als einer der Top-Player am Markt verfügt Fio über ein tiefes Verständnis bankeninterner Prozesse, umfassende Tech-Expertise und ist der Enabler der deutschen Banken, wenn es um die Themen virtueller Zahlungsverkehr und digitale Transformation geht. Mit der vollständigen Automation der Treuhandgeldverwaltung, der Etablierung gewinnbringender Geschäftsmodelle und dem Kreieren ihrer Online-Services von morgen verschafft Fio Ihnen mehr PS im Wettstreit mit den Fintechs und macht sie zum digitalen Schnellboot im Rennen um Kunden. Mehr Informationen auch unter www.fio.de/finance, Link zu Fio auch in den Notes zu diesem Podcast. Danke an Fio. Lass uns nochmal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, wie denn jetzt eigentlich so ein mögliches Verbot zu bewerten wäre. Ich habe jetzt Ihren Ausführungen schon entnommen, also das ist schon relativ weitreichend. Ich muss allerdings zugeben, bei der Recherche tut jeder mir gegenüber so, als würde ihn das gar nicht so sehr betreffen irgendwie. Ich kann dann zwar sagen, hey, aber laut Geschäftsbericht bei euch kommt doch die Hälfte der Erträge genau aus diesem Geschäft. Ja, nee, ist aber alles kein Problem. Vielleicht sollten Sie sich mal den Wettbewerber anschauen. Also es ist so ein kleines Fingerpointing in der Branche. Keiner ist so richtig betroffen davon, aber anscheinend ist es doch ein Riesending. Aber ich habe Sie schon richtig verstanden, es ist ein Riesending und ich sollte vielleicht den Beschwichtigungen nicht allzu viel Glauben schenken.
Also die Frage ist natürlich, wie es dann wirklich kommt. Ne? Wenn das so kommt, wie man sich sozusagen vorstellt, dass es wirklich also der Worst Case ist, dann ist das ein Riesending und davon sind alle betroffen. Auch wenn da irgendwelche Pressemeldungen verschickt werden, also da sind alle von betroffen. Und zwar eben nicht nur die Banken und nicht nur die Broker. Ne? Also das betrifft wirklich viele. Und ich sage nur, also und wenn das Thema auch noch Richtung Bestandsprovision von Investmentfonds geht, dann sind auch alle Filialbanken betroffen. So, und man kann das noch weiterziehen. Was ist denn eigentlich mit Versicherungen? Da gibt's ja auch, die haben ja auch Fondsverträge und alles. Also das ist wirklich, die große Frage ist halt wirklich, wie weitreichend ist das Ganze? Sodass alle sozusagen, also wenn der Worst Case eintritt, sind alle betroffen. Das heißt, alle müssen reagieren. Und am Ende, was wird passieren? Die Preise für die Kunden und das alles wird gleich bleiben. Das heißt, der Kunde handelt zu den exakt gleichen Kursen, wie er das heute tut. nur dass er zusätzlich eine Ordergebühr zahlen wird. Das heißt, am Ende bezahlt das der Kunde. Das wird passieren. So, und dann ist eben genau die Frage, wie hoch fällt die aus? Und das wird man dann sehen. Und dann gibt's natürlich sozusagen das Thema, Broker mit einer niedrigen Kostenbasis können eben mit kleineren Margen leben und Broker mit höheren Kosten, mit einer höheren Kostenbasis müssen dann eben mit höheren Preisen agieren.
Das heißt, Sie haben schon ein Alternativmodell in der Tasche, wie Sie umbauen würden bei Just Trade, wenn das wirklich tatsächlich so durchgeht.
Naja, am Ende bleibt ja kein, also geht's ja gar nicht anders. Ich sag mal, wenn die Orders, also irgendeiner muss ja die Order bezahlen. Also,
und das ist dann eine Bepreisung der Order, eine marktgerechte Bepreisung?
Ja, das muss man sich dann, ich sag mal, im Detail nochmal anschauen. Ne? Da könnte man sich natürlich viele verschiedene Modelle sich vorstellen, aber tendenziell ist es ja dann nur fair zu sagen, es gibt eben eine kleine Ordergebühr, wo auch immer die liegt, vielleicht bei 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, weiß ich nicht. Das ist halt das Fairste, ne? Dass man ja sagt, weil am Ende ja pro Order auch irgendwie Kosten anfallen. Aber darauf wird es hinauslaufen. Das heißt, für den Kunden ändert sich gar nichts, nur dass er zusätzlich eine Gebühr zahlen muss.
Wäre das Ganze, Sie haben ja eben selbst auch von Banken gesprochen, den klassischen Incumbent-Banken, wäre das nicht ein super Programm für die eigentlich, das Verbot, weil die eigenen Geschäftsmodelle doch noch mit 10 Euro pro Order, 9,95 oder, also ich habe sogar Familienmitglieder, die handeln noch für 1% vom Kurswert zuzüglich weiterer Spesen und Maklergebühren etc. Das Modell müsste doch dann eigentlich noch ein paar Jährchen länger konserviert werden, weil der Marktdruck ein Stückchen abnimmt. Richtig interpretiert?
Nee, ich glaube, der Marktdruck wird nicht abnehmen. Also ich glaube, das Rad kann man nicht zurückdrehen. Ich glaube, dass einfach es immer Broker geben wird, die günstiger sein werden als irgendwie diese 1% oder ich meine, das ist eh way off, aber vielleicht diese, ich sag mal, 10 bis 15 Euro, das ist halt einfach schon brutal viel. Ne? Und ich sag mal, wenn man heute auf der grünen Wiese einen Broker baut, und das haben wir 2019 gemacht, dann ist man halt in einer anderen Kostenbasis. Ne? Also insofern, der Marktdruck wird weiter bleiben und ich sag mal, die Neobroker führen ja auch dazu oder haben ja auch dafür gesorgt, dass wieder Wettbewerb in den Markt kommt, der ja wirklich lange so ein bisschen dahin gedümpelt ist. Ne? Muss man ja schon so ein bisschen sagen, ne? über die letzten Jahre bis vielleicht wirklich so 2019. Und ich sag mal, dass das Thema Apps so eine Bedeutung gibt, da arbeiten ja irgendwie alle Broker jetzt dran. Ne? Gibt auch noch Broker, die gar keine App haben, die gibt's ja auch noch. So, aber das Thema ist halt nicht mehr wegzudiskutieren. Und insofern, der Wettbewerb wird hoch bleiben und der Preis, da wird man halt sehen, wo der sich einpendelt. Ich finde halt nur am Ende, wenn das so käme, ich finde es halt wirklich schade, weil der Leidtragende ist am Ende der Kunde.
Läuft es am Ende dann darauf hinaus, dass es auch im Reich der Neobroker nochmal eine starke Marktkonzentration auf einige wenige starke gibt? Ich meine, ich glaube, Sie veröffentlichen ja nicht präzise Ihre Kundenzahlen, damit geizen ja eigentlich alle, aber ich glaube, man kann ja schon sagen, es gibt da einen sehr großen Fisch in dem Teich und es gibt viele kleinere Wettbewerber. Ich müsste nach aller Logik, wenn es eine regulatorische Veränderung gibt, dann können ja eigentlich die Großen damit häufig am besten umgehen, weil sie immer noch Skaleneffekte heben können. Ist das richtig interpretiert, dass es dann eher schwieriger für die kleineren Akteure wird? Oder empfinden Sie das als Affront auf Ihr Geschäftsmodell?
Nee, also ich sag mal, wir sind natürlich kleiner, das ist gar keine Frage. Trotzdem sind wir hoch zufrieden, wie unser Geschäft läuft. Wir haben auch eine etwas andere Zielgruppe. Ne? Also wir richten uns primär an Zweitdepotinhaber, die wirklich einfach, sagen wir mal, mit der gleichen Order einfach Geld sparen wollen. Und wir haben ja auch nicht nur einen Handelsplatz, sondern bei uns gibt's ja 8 Handelsplätze, wo man, also auch, sagen wir mal, börslich haben wir 3 Börsen angebunden, sodass die Kunden da auch wirklich also uns war immer die Auswahl wichtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, die Großen führen dann eine Gebühr ein und dann wird der ein oder andere Kunde gehen, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass der Wettbewerb, der ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Und am Ende zählt eben neben dem Preis auch so ein bisschen die Leistung. Ne? Und ich sag mal, was zum Beispiel unsere Kunden auch extrem schätzen, dass man bei uns über die Handelsplattform Guidance handeln kann, was eben auch kein Neobroker so anbietet, das Thema Preis und Leistung schon, sagen wir mal, für die Kunden dann ein wichtiges Thema ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie entwickeln sich die Broker weiter? Ne? So, und ob es nochmal zu einer Konsolidierung kommt, wird man sehen. Wenn man sich so die erweiterte Landschaft anschaut, dann gibt es ja schon durchaus Gerüchte, dass noch einige Broker irgendwie kommen, auch aus dem Ausland. Und dann, also der Wettbewerb wird da, glaube ich, immer weiter hoch bleiben.
Aus welchem Ausland? Aus dem europäischen oder aus dem interkontinentalen Ausland, aus Amerika?
Sowohl als auch.
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man von diesen Regulierungsplänen hört, das dürfte ja, glaube ich, einem Akteur wie Robinhood nicht unbedingt mehr Lust machen, hier den Markteintritt zu wagen, als das ohnehin schon begrenzte Lust war in den vergangenen Jahren. Richtig interpretiert, oder?
Na gut, ich meine, die waren ja schon mal in London oder in England und sind mit ihrem Modell, wie sie es machen wollten, ja gescheitert und sind wieder zurück, ne? Also von Robinhood wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt durchaus auch andere Broker, die durchaus sich vorstellen können, nach Europa zu kommen, weil der europäische Markt ist halt schon attraktiv, ne? Der einzige Nachteil, den wir halt haben, ist, dass es eben, ich sag mal, jedes Land hat sein eigenes Steuerrecht, jedes Land hat seine eigene Sprache. Es ist nicht eine einheitliche Währung in Europa. Ja, es gibt viele Euro-Länder, aber es gibt eben durchaus, gerade in den Nordics, spannende Länder, die eben eine andere Währung haben. Und das macht es halt regulatorisch extrem komplex. Und wenn ich jetzt nochmal nach Amerika gucke, habe ich eine Sprache, eine Währung, ein Steuersystem. Das ist halt echt einfach. Und ich habe natürlich auch noch eine ganz große Zielgruppe, ne? Aber nichtsdestotrotz ist dieses Thema, sagen wir mal, von den Ausländern nach Europa zu gucken, das ist schon noch da.
Gibt es denn überhaupt noch eine Zielgruppe oder ist jetzt nicht wirklich jeder, der irgendwie Lust am Wertpapier- oder Kryptogeschäft hat, innerhalb der letzten 2 Jahre, spätestens seit den Corona-Volatilitäten, auf die Geschichte aufgesprungen? Ich habe da offen gestanden selbst gar keine richtige Vorstellung von. Sind da noch ein paar Millionen draußen, die man noch gewinnen kann für das Geschäft, oder sind jetzt schon viele an Bord von denen, die prinzipiell daran interessiert sind?
Naja gut, also es sind schon noch Kunden, die man gewinnen kann. Es sind ja auch, also es gibt ja auch noch genug, Sie haben es ja selber gesagt vorhin, die noch 1% zahlen, die dann irgendwann auch sich überlegen, jetzt mache ich das mal anders. Viele haben auch wirklich ein Zweitdepot, das ist auch eine Zielgruppe. Und dann ist ja auch die Frage, was passiert eigentlich mit dem Thema Beratung? Da gibt es ja auch Diskussionen. Ich sage mal Stichwort Honorarberatung. So dass da auch nochmal eine Zielgruppe. Und es gibt ja bis heute keinen, sagen wir mal, paneuropäischen Anbieter, der wirklich dieses Thema vollumfänglich betrachtet, ne? Sozusagen dieses Selbstentscheidung plus, ich kann auch, wenn ich will, eine Beratung bekommen. Da sind ja, ich sag mal, England oder Amerika auch ein Stückchen weiter. Also ich glaube schon, dass es da durchaus noch Zielgruppen gibt. Und ich sag mal, nicht zu unterschätzen sind einfach auch die jungen Leute. Also das ist echt unglaublich, von wie viel Bekannten ich angesprochen werde, die alle sagen, Mensch, mein Sohn, der will jetzt, oder meine Tochter, die wollen jetzt irgendwie was mit Wertpapieren machen, wo soll ich denn da hingehen? Also das ist Wahnsinn.
Was machen die so? Machen die Krypto oder machen die den MSCI World Sparplan?
Ja, die machen viel auch Krypto, das ist so, aber die machen eben auch ETFs. Also die haben irgendwie gelernt, dass ETFs gut sind, und da legen sie halt, sagen wir mal, die wissen schon, dass die Geldanlage risikoreich ist, und legen eben so ein Teil, also gerade mein Patenkind, da war ich echt baff, der handelt in Kryptowährungen, die ich selber noch nicht gehört habe, und hat aber dann auch ganz viele ETFs, wo er sozusagen sein sicheres Geld reinparkt.
Ich stand im Spätsommer an einer Eisbude im pfälzischen Bad Dürkheim und da konnte man mit Dogecoin sein Eis bezahlen. Haben Sie sowas auch schon mal gesehen? Oder das war mein erstes Mal, ehrlich gesagt, dass es akzeptiert worden ist.
Also ich meine, bei uns kann man ja Dogecoin handeln, aber gesehen habe ich das in der Tat bei Dogecoin noch nicht. Also Bitcoin ja, aber in der Tat, Dogecoin will sich ja so ein bisschen in so eine Zahlungsverkehrskryptowährung hin entwickeln. Ist sicherlich eine interessante Sache. Also warum nicht, ne?
Jetzt aber mal Hand aufs Herz. In Ihrer persönlichen Vermögensplanung steckt da auch ein ganz kleines bisschen Krypto zur Diversifikation?
Ja, wir handeln ja Krypto, ne? Natürlich. Also ich war auch zugegebenermaßen schon ganz früh, also ich habe schon 2009 das Thema Bitcoin beobachtet. Und ich weiß noch,
und gekauft oder beobachtet?
Nee, leider nicht. Ich habe also hier im Wohnzimmer gesessen und habe meiner Frau zugerufen, hier passiert irgendwie was ich spannend finde. Soll ich da nicht mal $100 investieren? Da stand der Bitcoin bei 1 Cent. Und dann hat die zurückgerufen, so ein Quatsch, das machen wir nicht. So. Und ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ich gebe zu, wenn das auf 3 Cent gestiegen wäre, wäre ich ausgestiegen. Ne? Also das gebe ich dann auch zu. aber ich finde das hochgradig spannend. Natürlich wohlwissend, es ist völlig risikoreich. Und es muss halt in meinen Augen mit Geld passieren, wo man halt sagt, das habe ich übrig. Also es ist für mich keine Geldanlage, die man, sagen wir mal, irgendwie für die Altersvorsorge verwendet. Sondern wenn ich das tue, dann muss mir klar sein, dass der Kurs einfach extrem stark schwankt. Und als wir zum Beispiel wir sind ja im Oktober 2010 mit Krypto gestartet über Just Trade und da stand der Bitcoin bei 9.000
Euro. Oktober 2020,
nehme ich an, sorry, oder? 2020, genau. Und ja, da stand der Bitcoin bei 9.000 Euro und einer der ersten Orders, da hat ein Kunde für 90.000 Euro Amazon verkauft und hat dann für 90.000 Euro Bitcoin gekauft. Da haben wir uns nur hier zusammen angeguckt und gesagt, oh Gott, das finde ich jetzt aber auch krass. So, aber am Ende, jetzt rückblickend betrachtet, kann man halt sagen, er hat alles richtig gemacht, aber das ist natürlich ein Riesenrisiko. So, und das muss halt jeder für sich selber bewerten. Kryptowährungen sind total risikoreich, aber ich glaube, sie sind aus der, ich sag mal, aus einer Asset Allocation einer persönlichen nicht mehr wegzudenken.
Vorletzte Frage, kann man sich heute als Broker überhaupt noch ohne oder als Bank ohne Kryptoangebot blicken lassen? Wie wichtig ist denn das eigentlich in der Kundengewinnung und im Kundenbehalten? Weil ich immer noch erstaunt bin, dass es immer noch nicht alle eigentlich im Programm haben und ich frage mich, warum.
Na gut, das ist jetzt nicht so trivial, sagen wir mal, den Handel anzubieten, ne? Also es ist ja schon, sagen wir mal, eine andere Technik in Teilen. Ich muss da irgendwie mit dem Wallet was machen und, und. Also insofern ist das schon klar. Dann ist es natürlich, was man ehrlicherweise auch sagen muss, bei vielen, ich sag mal, Mutterhäusern von Brokern ist das Thema Krypto auch aus welchen Gründen auch immer nicht erlaubt, sodass die da irgendwelche Vorteile haben hinsichtlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Darknet und Co., sodass das deswegen nicht angeboten werden darf. Und diese Broker behelfen sich ja dadurch, dass man dann Krypto-ETPs zum Beispiel handelt, ne? So, das, die haben wir ja auch im Angebot. Also man kann ja bei uns Krypto, also physisch nativ handeln, als auch über ETPs, sodass am Ende es eine Auswahl gibt. Und ich sag mal, die meisten Broker, die eben keinen echten Kryptohandel anbieten, die bieten dann diesen Krypto-ETP-Handel an. So, und das ist halt immer eine Frage, für wen ist was am besten geeignet? Das hängt so ein bisschen natürlich auch von der persönlichen Steuersituation ab. Und ich sag mal, solange bei den nativen Kryptowerten, dass nach einem Jahr steuerfrei der Gewinn ist, ist das natürlich schon ein Argument. Dennoch kann es für Kunden ja interessant sein, auch Abgeltungssteuer zu verrechnen, ne, wenn man dann ein ETP kauft. Also das hängt so ein bisschen an der persönlichen Situation. Und da sind wir beispielsweise wirklich ganz froh, dass wir beide Welten anbieten und auch unser Angebot kontinuierlich da ausbauen, weil es einfach nachgefragt wird, ne? Also es ist wirklich so, dass das total nachgefragt wird. Wir kriegen auch ganz viele Anfragen, dass wir die ein oder andere Kryptowährung freischalten sollen. Also da kommt wirklich viel.
Sind wir ein bisschen hinübergeglitten in die Kryptowelt von unserem eigentlichen Thema, dem drohenden Payment-for-Order-Flow-Verbot. Ich fand es jetzt aber trotzdem mal interessant, weil ja, ist ja eben auch Teil des Geschäftsmodells vieler Neobroker.
Ja.
Vielleicht eine abschließende Frage. Sie haben es, wenn ich es richtig verstanden habe, also wenn dieses Verbot so durchgeht, ein Riesenthema für die ganze Branche, auch über die Akteure hinausgehend, die man vielleicht sogar auf dem Radar hat jetzt im Moment im Neobroker-Bereich. Aber Sie hatten es auch mal erwähnt, Provisionsverbot, das vielleicht auch in der Anlageberatung drohen könnte, den klassischen Banken. Wenn ich es richtig sehe, müssten doch bei Ihnen doch dann die Champagnerkorken knallen, wenn das kommt, weil dann viele Leute effektiv abgeschnitten würden von der Beratung, die sagen, wenn ich dafür bezahlen muss, mache ich es nicht, dann würden doch Ihre potenziellen Kunden im Neobroker oder im Fintech-Bereich generell, denen stehen doch dann plötzlich Millionen neuer Kunden zur Verfügung, die bislang von den Banken bedient worden sind. Richtig interpretiert?
Naja, also das ist halt die große Frage, also ich glaube natürlich, ich freue mich über jeden Kunden, der als Selbstentscheider seine Geldgeschäfte selber in die Hand nimmt. Dennoch glaube ich, es gibt einfach eine Zielgruppe, die irgendwie eine Beratung braucht, wie auch immer die aussieht. Das kann über eine Selbstberatung sein, über einen Podcast oder über dass man sich im Internet informiert, aber es kann auch sein, dass man einen Berater anrufen will. Und was halt heute schon das Problem, und das hat ja MiFID so ein bisschen verschärft, dass einfach dieses Thema Beratung extrem komplex geworden ist. Wenn man sich dann anschaut, wenn man irgendwie zu einer Filialbank geht und man muss dann irgendwie 50 Seiten Beratungsprotokoll unterschreiben, dann ist ja die Beratung des Beratungsprotokolls wahrscheinlich länger gewesen als die Beratung für das eigentliche Produkt. So. Und ich glaube, wenn man das Thema ganzheitlich sich anschaut, dann gibt's wahrscheinlich gar nicht so viele reine Kunden, die entweder nur sozusagen Execution oder beratungsfreies Geschäft machen oder nur Beratungskunden, sodass es da so eine Mischgruppe gibt. Und klar, die werden dann, wenn es eine Honorarberatung verpflichtend kommt, dann werden die sich in Teilen natürlich umschauen. Ich persönlich finde es natürlich so ein bisschen schade. Also ich finde halt, ich finde halt beide Modelle gut und am Ende muss der Kunde entscheiden. Es ist in der Tat so ein bisschen komisch, dass Honorarmodelle in Deutschland nicht so den Anklang finden. Und ich meine, als Vorreiter muss man ja Karl-Matthäus Schmidt von der Quirinbank da nennen, der ja schon von Anfang an auf dieses Thema gesetzt hat. Und also es ist halt, am Ende finde ich immer, warum soll ich einen Kunden bevormunden? Und MiFID hat immerhin dafür gesorgt, dass alles transparent wird. Der Kunde weiß, was an Zuwendung fließen, was da passiert. Das kann man vor Ordererteilung alles sehen. Und dann ist es doch nur Fug und Recht, finde ich, dass ein Kunde selbst entscheiden kann, bin ich eher bereit, ein Honorar zu bezahlen oder ist das okay, so wie es ist? Und die Bank verdient eben an Zuwendung, aber ich weiß ja, was da ungefähr geflossen ist. Und insofern ist das, weiß ich nicht, ob da jetzt Sektkorken platzen, aber der Markt wird sich dann schon natürlich ein Stück weit nochmal wieder neu sortieren. Ne? Und ich sag mal, was man ja auch sagen kann, dass, also auch, sag mal, das Thema Robo ist ja in Deutschland auch nicht so auf Erfolg gestoßen wie jetzt in anderen Ländern. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass ja viele ETF-Emittenten diese Multi-Asset-ETFs im Angebot haben, also auch bei uns gibt es ja durchaus so Multi-Asset-ETFs zu kaufen, die haben eine Kostenquote irgendwie von 25 Basispunkten. Das ist natürlich auch ein Angriff auf beispielsweise die Robos gewesen. Ne? So, das heißt aber, da kann dann eben der Selbstentscheider mit einem ETF, der vielleicht 80% Aktien, 20% Anleihenquote hat, was automatisch gerebalanced wird, mit 25 Basispunkten kann der sich ein Portfolio abbilden. Oder auch ein MSCI World. Ne? Also, aber ich bin immer ein Freund von Auswahl und finde halt so dieses Verteufeln des einen, das finde ich, das macht keinen Sinn. Der Kunde soll am Ende entscheiden und soll für sich das Beste daraus suchen.
Meine letzte Frage, Payment for Order Flow Verbot. Wir kommen ja schon zu Beginn der Woche raus. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis sich entscheidet. Aber was ist denn Ihre persönliche Meinung? Kommt das oder kommt das nicht?
Also ich glaube schon, dass was kommt. Die Frage ist halt, wie wird es ausgestaltet? Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Und meine Hoffnung ist schon noch ein bisschen, dass die Akteure, die den Entwurf geschrieben haben, dass die halt sich wirklich auch ernsthaft beide Seiten da mal anhören und dann vielleicht zu dem Schluss kommen, dass eine Lösung, so wie sie aktuell vermutet wird, dass am Ende der Endkunde einfach mehr bezahlen muss, dass das eigentlich nicht Sinn und Zweck ist. Also die Frage ist wirklich, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Aufsicht vielleicht gar nicht will, dass es Orders für 0 Euro gibt. So, und das kann man ja anders lösen. Ne? Und die große Frage ist halt wirklich, wie kommt's, wann kommt's und da muss man sich das entsprechend anschauen. Aber ich glaube, es macht echt Sinn, dass man da alle Seiten sich in Ruhe mal anhört und dass man dann einfach nochmal entscheidet, was ist eigentlich gewollt und was ist eigentlich sinnvoll. Und ich sag mal, das Argument zu sagen, irgendwie 7-10% der Orders sind jetzt Retail-Orders und deswegen müssen wir da jetzt irgendwie so ein Verbot machen. Also ich sag mal, das ist am Ende, muss man erstmal sagen, hurra, dass 7-10% der Orders Retail-Orders sind.
Dann sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie spontan die Zeit genommen haben und wie es ausgestaltet wird. Lesen Sie natürlich finanzszene.de bei uns im Newsletter morgens um 6. Wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie den auf finanzszene.de und wir freuen uns auch, wenn Sie demnächst wieder reinschalten hier. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist FIO, das Fintech der deutschen Banken beim Thema virtueller Zahlungsverkehr und digitale Transformation. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.